Sokrates behauptete, weiser zu sein als alle anderen und berief sich dabei auf die Pythia im Orakel von Delphi. Von ihr sei ihm beschieden worden, er sei der Weiseste unter den Lebenden. Alle anderen würden sich zwar einbilden, Bescheid zu wissen, hätten aber bloß Meinungen, noch dazu solche, die sie schlecht oder gar nicht begründen könnten. Er dagegen wisse immerhin, dass er nichts wisse. Das bedeutete allerdings nicht, wie Rousseau in seiner Abhandlung über die Wissenschaften und Künste Glauben machen will, dass der Weiseste unter den Menschen der Unwissenheit eine Lobrede hält. Vielmehr konfrontierte sein provozierendes Wissen ums Nichtwissen die Unwissenheit seiner Gegner mit deren eigener Ignoranz. Im Übrigen ließ er nicht davon ab, sogar den Menschen vom Fach deren Gewerbe zu erklären. Der Schuster macht Schuhe, aber Sokrates setzt ihm auseinander, wie es damit zugeht. Die Sänger singen, die Dichter dichten, die Machthaber herrschen, aber Sokrates beweist ihnen, dass sie nicht wissen, was es auf sich hat mit dem Singen, dem Dichten und dem Herrschen. Sogar einer Hetäre will er einreden, dass er weiß, was sie wissen müsste, um noch mehr Kundschaft anzulocken. Er weiß, dass er nichts weiß, und immerzu weiß er alles besser. Die Leute auf den Marktplätzen und in den Werkstätten amüsierte das. Wenn es ihnen zu viel wurde, ließen sie ihn reden und wandten sich ab. Sie hatten von den Sophisten gehört, wortmächtigen Männern, die gegen Geld Schriftstücke fürs Gericht aufsetzten oder Reden für Versammlungen abfassten. Bei diesem Geschäft kam es nicht auf Wahrheit, Recht oder Gerechtigkeit an, sondern auf Geschicklichkeit und Überzeugungskraft. Manche hielten Sokrates für einen dieser Wortverdreher, die man anheuern konnte, nur dass er sich eben ein Vergnügen daraus machte, anderen ungefragt und unbezahlt die Köpfe zu verdrehen. Über dieser merkwürdigen Lust am Auskosten seiner Überlegenheit vernachlässigte er wohl seine Aufträge. Viel Geld schien er jedenfalls nicht zu verdienen, nach dem zu urteilen, wie er herumlief. Man konnte die arme Xantippe verstehen, so krawallkomisch ihre Auftritte auch waren, wenn sie sich wünschte, dass er endlich die Klappe hielt und wieder den Meißel in die Hand nahm. Oben auf der Akropolis hätte es genug Arbeit für ihn gegeben, bei den vielen Statuen, die während der letzten Jahre dort aufgestellt wurden. Dann hörten die öffentlichen Balgereien mit Xantippe auf. Sokrates taperte unbehelligt über die Märkte, stets nach Opfern Ausschau haltend. Die Polis war in einer schwierigen Phase. Sparta hatte Athens Flotte zerstört und die athenische Dominanz über die anderen griechischen Städte gebrochen. Das Polis-System zerfiel, das Volk war in Aufruhr, die Oligarchen intrigierten. Tyrannen rissen die Macht an sich und verloren sie bald wieder. Die Demokratie kehrte zurück, aber nicht die Ordnung, auch nicht die Rechtssicherheit. Die klassische Zeit der griechischen Antike, so werden später die Gelehrten sagen, ging ihrem Ende zu. Es fiel mit dem Lebensende des alten Mannes zusammen, der jahrzehntelang zwischen den Leuten aus dem Volk herumgestrichen war und zugleich die aristokratische Jugend belehrt hatte und der nun seinen Prozess erwartete. Auf dem Felsplateau über Athen leuchtete knallbunt der Parthenon. Er sah überhaupt nicht klassisch aus, erbaut einige Jahrzehnte nach der Zerstörung der Stadt durch die Perser im Jahr 480, war er noch jung, jünger als Sokrates mit seinen bald 70 Jahren, und die Farben waren frisch. Bauwerke altern langsamer als Menschen, aber die Gedanken der Menschen altern manchmal noch langsamer als Bauwerke. So ist es bei Sokrates. Sein Denken geistert seit beinahe 2,5 Jahrtausenden durch die Köpfe der Philosophen. Dabei hat er nichts geschrieben, immer nur geredet, geredet und geredet. Alles, was wir von ihm wissen, wissen wir von Platon, dem herrschsüchtigsten aller Philosophen der Antike, von Xenophon, dem Feldherrn und Memoirenschreiber, von Aristophanes, dem üblen Nachredner auf großer Bühne, der in seiner Wolkenkomödie Sokrates als Erforscher der Sprungweite von Flöhen verhöhnte, und von Aristoteles, dem Platonschüler, der selbst alles nur vom Hörensagen kannte.